Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Dieser Spruch ist längst ein geflügeltes Wort geworden und vermutlich vielen von uns aus dem Fernsehen bekannt, sei es aus dem Sonntagsabend-Krimi oder auch in vielen anderen Serien oder Filmen, hat man diesen Spruch definitiv schon mal gehört. Man kann aber auch dazu sagen, hoffentlich ist einem dieses geflügelte Wort nur aus dem Fernsehen bekannt und nicht aus dem wahren Leben, denn der Satz hat einen ernsten Kern und ist der wichtigste Rechtsrat für jeden Beschuldigten. Aber wie können Anwaltskanzleien überhaupt Mandanten auf sich aufmerksam machen, obwohl sie einem anwaltlichen Werbeverbot unterlegen? Und wie kann eine ganzheitliche und erfolgreiche Kommunikation in dieser Branche aussehen? Darum geht es heute in unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Ich bin Janina von Jering und begrüße unseren heutigen Gast Johannes von Rüden. Er ist Rechtsanwalt sowie Gründer und Partner der Rechtsanwaltskanzlei von Rüden. Herzlich willkommen, Herr von Rüden.
Guten Tag, Frau von Jering.
Und natürlich eine ebenso herzliche Begrüßung wieder an meinen Co-Host Martin Maßmann. Hallo Martin, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Janina, schön, dass ich da sein darf und auch von mir hallo an Herrn von Rüden.
Lieber Herr von Rüden, Sie haben sich recht schnell nach Ihrem Jurastudium selbstständig gemacht und 2007 schon Ihre Kanzlei gegründet. Wie kam es zu diesem schnellen Schritt in die Selbstständigkeit?
Also ich wollte von Anfang an mein eigener Herr sein. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte unternehmerisch tätig sein und für mich hatte es auch einen sehr großen Reiz, das Türschild quasi mit meinem Namen zu versehen und einfach loszulegen und fand das wahnsinnig spannend, die Kanzlei und auch eigentlich von Anfang an so ein kleines Unternehmen aufzubauen.
Worauf haben Sie sich mit Ihrer Kanzlei spezialisiert?
Also ich habe von Anfang an mir Fälle gesucht, von denen halt viele einfach vorkommen. Was heißt das? Also ich habe damals, als ich angefangen habe, in der Telefonhotline einer Rechtsschutzversicherung gearbeitet und habe dann gemerkt, dass es ganz viele Abmahnungen gab wegen sogenannten File-Sharings. Und das waren halt Fälle, die sehr oft vorkamen und immer gleich liefen. Und dann habe ich damit im Prinzip angefangen, diese zu bearbeiten. Und weil dann die jetzt quasi nicht um die Ecke waren, die Mandanten, habe ich dann halt Werbung im Internet gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass aus dem ganzen Bundesgebiet plötzlich sich Mandanten meldeten. Und so bin ich dann auf den Trichter gekommen, quasi hochskalierbare Fälle zu machen. Und wir haben dann zwischendurch mal gegen deutsche Banken prozessiert. Da ging es um Widerruf von Immobilienkrediten. Und momentan sind unsere Rechtsgebiete der Abgasskandal, das Verkehrsrecht und das Arbeitsrecht. Und die sind auch hochskalierbar und deshalb machen wir die und die sind natürlich auch interessant. Aber vielleicht können wir dazu noch später kommen.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Für mich als Laien nochmal zum Hintergrund. Im Jurastudium studiert man ja eigentlich so ein Grundwissen auf ganz verschiedenen Gebieten. Zum Beispiel Arbeitsschutz, Gebäuderecht, das ist ja ein ganz großes Spektrum. Gibt es da einen Punkt, an dem Sie sich irgendwann entscheiden müssen oder mussten, an dem Sie gesagt haben, mich interessiert jetzt dieses eine Gebiet ganz besonders, da möchte ich jetzt unbedingt den Fokus legen? War das, als Sie da in dem Center gearbeitet haben oder wann haben Sie diesen Punkt gemerkt in Ihrer Karriere?
Also den Punkt habe ich gemerkt, also wenn man sich frisch selbstständig macht dann und man will Erfolg haben, dann ist es wie eigentlich, denke ich, in jedem Unternehmen, das Erfolg haben will, dass man sich irgendwie beschränken muss. So, also wenn man alles macht, kann man alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und dann wird man auch relativ schnell merken, dass andere Profis einem voraus sind. Und deshalb war für mich also von Anfang an klar, dass das, was ich mache, dass ich das richtig mache, tiefgehend mache, auch dann halt mit entsprechender Qualität. Und es ist ja nicht so gewesen, dass ich mich jetzt quasi auf ein Rechtsgebiet irgendwann spezialisiert habe und das bis heute mache, sondern es kamen immer wieder verschiedene Probleme, auf die wir uns spezialisiert haben. Und wir haben also zum einen gesagt, wenn es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, zum Beispiel halt diese Widerrufe von Immobilienkrediten, das war ein ganz großes Thema, jetzt der Abgasskandal, dann machen wir das. Das ist eher so ein Projektgeschäft. Aber was wir jetzt auch nebenbei machen, ist halt, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Themen, die längerfristig interessant sind. Und das ist dann zum Beispiel das Arbeitsrecht und auch das Verkehrsrecht.
Sie hatten es eben schon gesagt, dass Sie auch geguckt haben, dass die Themen skalierbar sind oder dass die Bereiche, auf die Sie spezialisieren, skalierbar sind. Dass das gut geklappt hat, das sieht man sehr, sehr gut, wenn man sich die Größe Ihrer Kanzlei anschaut. Sie sind mittlerweile 4 Partner und beschäftigen über 100 Mitarbeiter. Würden Sie auch sagen, dass dieser Erfolg vielleicht auch ein bisschen an der Thematik liegt, dadurch, dass Sie sich auf Verbraucherrecht spezialisiert haben, dass sich vielleicht auch bei den Verbrauchern etwas verändert hat? Das heißt, dass Verbraucher heutzutage viel stärker auch auf ihre Rechte gucken und versuchen auch für diese Rechte zu kämpfen? Oder würden Sie einfach sagen, dass die Themen, die Sie ausgesucht haben, wie Arbeitsrecht, Dieselskandal, Verkehrsrecht, das soll jetzt nicht klingen, dass das zufällig jetzt gut gelaufen ist, aber dass das vielleicht einfach auch spezielle Themen sind, wo Sie sagen, okay, da gibt es auch gerade die Menge an Rechtsfällen, wo man sagt, okay, das liegt schon in dem Ursprung des Themas selber, dass da auch genug Masse vorhanden ist?
Also das ist eine sehr gute Frage und die enthält auch schon die wesentlichen Punkte. Also es ist so, also durch das Internet, das ist ja auch kein Geheimnis, hat sich einfach zunächst mal die Möglichkeit von den Internetnutzern erhöht, das selbstständig nach Themen zu recherchieren. So, und das machen natürlich die Verbraucher auch, und dann recherchieren sie nicht nur ein Problem oder werden auf ein Problem gestoßen, sondern sie können natürlich auch besser herausfinden, wer denn auf welches Thema spezialisiert ist. Und davon machen die Verbraucher auch regen Gebrauch. Das heißt, die suchen sich dann auch tatsächlich Anwälte oder Kanzleien, die jetzt nicht nur beispielsweise für Verkehrsrecht Fachanwaltschaft haben, sondern die tatsächlich ganz spezialisiert auf verschiedene Ordnungswidrigkeiten spezialisiert sind und sehen, okay, die haben davon schon mehrere tausend Fälle bearbeitet, die Bewertungen stimmen, dann gehe ich dahin. Das ist das eine. Also das ist natürlich, sag ich mal, ein Marktumfeld, wo wir als Kanzlei von profitiert haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, klar, wir haben uns natürlich auch Themen gesucht, wo eine ganz große Masse vorhanden war an Fällen, und dementsprechend sind wir auch gewachsen. Der Abgasskandal ist da natürlich ein ganz großer Punkt. Aber es ist natürlich auch so, dass auch andere Kollegen, die beispielsweise jetzt vielleicht nicht unbedingt sich spezialisieren auf den Abgasskandal, aber auf beispielsweise eine ganze bestimmte Art von Testament, oder dass die auch bundesweit natürlich als nochmal innerhalb einer Fachanwaltschaft für Erbrecht nochmal ganz speziell einen Punkt ansprechen könnten und sich darauf spezialisieren können und das natürlich dann auch im Internet entsprechend bewerben können.
Sie haben das vorhin so schön mit einem Wort beschrieben, das ich gerne nochmal aufgreifen möchte: weiterentwickeln. Das heißt, Sie entwickeln ja auch neue Themen für sich, zum Beispiel den Dieselskandal. Der musste erst passieren, damit die Verbraucher quasi auf Sie zukommen konnten. Bedeutet das auch, dass Sie den Markt beobachten und nach neuen Themen aktiv suchen und schauen, dass Sie quasi First Mover sind? Und an welchem Punkt entscheiden Sie, Sie haben gerade gesagt, es muss eine große Masse an Fällen vorkommen, an welchem Punkt entscheiden Sie, dass Sie ein Thema oder einen Fall für sich aufnehmen?
Also da spielen natürlich verschiedene Punkte eine Rolle. Ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr von anderen Unternehmen. Also die Frage ist zunächst mal, was kostet das im Prinzip, Mandate zu gewinnen? Das ist das eine. Das andere ist, welchen Umsatz kann ich damit so erzielen? Und dann ist natürlich zunächst auch mal klar, also wir machen Verbraucherrecht. Wir machen jetzt momentan nicht B2B, sondern halt B2C. Also es gäbe auch viele Bereiche im B2B-Geschäft, die wir machen könnten, haben wir aber bisher komplett außen vor gelassen. Wir machen also nur Verbraucherrecht. So, da sind wir also schon beschränkt. So, und dann muss man natürlich auch sehen, wie lange dauert das jetzt, so einen Mandatsbereich aufzubauen. Mhm. Und wir müssen natürlich, und das jetzt nicht zuletzt, sondern auch als erstes schauen, ob rechtlich an diesem Fall etwas dran ist. Also wir können jetzt nicht irgendwie uns da was zurechtlügen oder zurechtflunkern, weil das ist auch ganz entscheidend. Es müssen natürlich hinreichende Erfolgsaussichten bestehen, weil wir auch ein Stück weit, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auch auf Rechtsschutzversicherungen angewiesen sind. Die müssen natürlich auch mitmachen, und die können nur mitmachen, wenn auch hinreichende Erfolgsaussicht besteht. Ja, das sind so die Punkte, die wir durchgehen. Und dann ist es natürlich auch ein Stück weit so, das muss man auch ganz klar sagen. Also zum Beispiel das Strafrecht, ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Rechtsgebiet, das wäre ja auch B2C, zumindest meistens. Aber das wäre jetzt für eine Skalierbarkeit oder eine große Masse nicht so geeignet, weil da ist natürlich schon individuell auch ist. Also ich kann da nicht immer die quasi, also das geht nicht. Müssen schon eher zivilrechtliche Themen sein, beziehungsweise Verwaltungsrecht wieder in Ordnungswidrigkeiten.
Sie sind selbstverständlich noch selber auch als Anwalt aktiv, haben aber bei sich in der Kanzlei die Verantwortung übernommen für das Thema Marketing und Kommunikation. Sie haben es ja eben auch schon gesagt, Sie sind ganz klar eine Verbraucherrechtskanzlei und das Internet spielt da auch eine wichtige Rolle, dass einfach, wenn Verbraucher recherchieren, weil sie Rechtsbeistand brauchen, dass sie dann auch relativ schnell auf sie aufmerksam werden und auch so auf sie aufmerksam werden, dass die überzeugt sind und bei ihnen eine Anfrage starten beziehungsweise ein erstes Gespräch mit ihnen führen wollen, um irgendwie zu gucken, ob das passt. Sie sind jetzt mittlerweile auf sehr, sehr vielen Kanälen aktiv. Klar, klassisch Webseite. Sie haben aber auch einen eigenen Blog, was ich finde, was für eine Kanzlei doch eher auch noch eine Seltenheit ist. Sie machen Newsletter-Marketing, aktive Pressearbeit, verbreiten auch wirklich viele Pressemitteilungen, sind auf allen Social-Media-Kanälen aktiv. Sie unterliegen aber als Kanzlei dem anwaltlichen Werbeverbot, sodass sie natürlich nicht diese Freiräume haben, die viele klassische Unternehmen haben. Können Sie uns mal so ein bisschen erläutern? Also zum einen, welche Rolle spielt Marketing und Kommunikation für Sie in der Neukundengewinnung? Und was müssen Sie aber auch beachten im Hinblick auf das anwaltliche Werbeverbot? Welchen Restriktionen unterliegen Sie da? Und wie ist Ihr Weg, trotzdem auf sich aufmerksam zu machen?
Also Zielgruppe, hatte ich ja eben gesagt, sind Verbraucher, also B2C-Marketing. Und wir müssen diese Verbraucher einfach erreichen. So, und als Anwalt, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt schon mit der Werbeproblematik, ist es so, dass wir natürlich als Anwalt auch immer aufklären müssen. Und es ist ja auch, sag ich mal, so ein altes, widerstreitendes Interesse zwischen dem Verkäufer und dem Berater. Und da in diesem Widerstreit befinden wir uns als Anwälte, dass wir also einerseits immer gehalten sind, die Leute aufzuklären und zum anderen aber auch natürlich gerne unser Mandat verkaufen wollen. So, und da kommt man dann halt zu den berufsrechtlichen Grenzen. Wir haben natürlich, also es gibt, das will ich nochmal sagen, also ein Werbeverbot gibt es ja in dem Sinne nicht. Ja, also es gibt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und auch berufsrechtliche Vorschriften und an die sind wir gebunden und die stellen Grenzen auf und diese Grenzen dürfen wir nicht überschreiten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir sind eine erfolgreiche Kanzlei im Abgasskandal, dann ist das sicherlich in Ordnung. Das ist ja auch eine werbende Aussage. Oder wenn wir sagen würden, wir sind eine der erfolgreichsten Kanzleien im Abgasskandal in Deutschland, dann stimmt das sicherlich auch. Wenn wir jetzt allerdings sagen, wir sind die erfolgreichste Kanzlei und es ist nicht so, ist eine unwahre Behauptung, dann dürfen wir das natürlich nicht. Also insofern unterliegen wir da wieder eigentlich eher den gleichen Beschränkungen, denen auch andere Unternehmen unterliegen. Ja, also das anwaltliche Werberecht ist da schon liberalisiert worden. Also dieser Gedanke des absoluten Werbeverbots, das stammt eigentlich eher noch so aus den 80er, 90er Jahren und wo dann quasi wirklich die einzige Werbemaßnahme, die man machen durfte, war, wenn es eine Kanzlei eröffnet wurde, wenn sie das 25-jährige Jubiläum hatte und wenn vielleicht noch ein Partner dazugekommen ist oder so. Ansonsten durfte da nicht geworben werden. Das ist natürlich heute ganz anders. Ja, also wir dürfen ja schon auch durchaus provozierend machen, die Werbung. Also wir hatten jetzt einen Fall, der durch die Presse ging. Da waren wir nicht beteiligt. Da hat beispielsweise eine Kanzlei für den Abgasskandal geworben über Pissoirs an Raststätten und hat da dann, sage ich mal, übertrieben. Und da ist dann auch die Rechtsanwaltskammer eingeschritten und hat gedacht, das entspricht jetzt nicht mehr dem Gebot der Sachlichkeit, an das wir uns auch halten müssen, und hat das untersagt. Das wären so zum Beispiel, das war tatsächlich ein Fall, so hätte natürlich ein Unternehmen schon werben können. Aber da hat die Anwaltskammer gesagt, okay, also da ist dann jetzt eine Grenze überschritten. Also man kann sagen, wir dürfen schon werben, wir müssen nur noch etwas spießig sein, nicht mehr total spießig.
Klingt jetzt gar nicht so schlimm. Trotzdem, aus meiner ganz subjektiven Erfahrung sieht man relativ wenig Werbung für und von Kanzleien. Wird so ein bisschen die Bedeutung von PR, Kommunikation und Werbung in der Branche vielleicht noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
Ja.
Oder sehen Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Potenziale von Kanzleien, sich mit dem Thema ein bisschen stärker zu beschäftigen?
Also auf jeden Fall, das kann ich nur jeder Kanzlei, jeder Größe empfehlen. Also die Branche ist momentan dabei, sich zu professionalisieren, was dieses Gebiet anbelangt. Das betrifft allerdings schon eher Kanzleien, die halt auch eine große Masse an Leuten ansprechen wollen, also gerade auch Konkurrenten von uns, die halt auch B2C machen. Und die verschicken natürlich auch Unterlagen und Urteile an Presseorgane und bereiten das auch auf und erklären, was hinter dem Urteil steckt. Und wir sind natürlich alle daran interessiert, so wie wir als auch unsere Konkurrenten, dass unser Name möglichst häufig in der Presse erwähnt wird. Aber das ist so, und nochmal zurück zu Ihrer Frage. Also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, diese Liberalisierung der Anwaltswerbung, das ist geltende Rechtslage, aber das ist bei einem Großteil der Kollegen sicherlich noch nicht angekommen, dass das so möglich ist. Also die verhalten sich eher noch so, ein Großteil der Kollegen habe ich das Gefühl, wie es halt tatsächlich in den 80er, 90er Jahren so der Fall war und finden es fast etwas abstößig, irgendwie im Internet auf sich aufmerksam zu machen. Es ist aber auch so, dass jetzt tatsächlich auch viele jüngere Kollegen nachwachsen, die da natürlich eine ganz andere Auffassung zu haben, was, glaube ich, auch wiederum dann zur Folge hat, dass sich vielleicht auch ein Stück mehr Kollegen auch von Anfang an selbstständig machen, weil einfach diese Möglichkeit, dieser Start-up-Gedanke auch da ist, das anders aufzuziehen, als es früher der Fall war. Also alteingesessene Kanzlei, großer Name, Golfplatz, Tennisverein, Segeltörn. Also das ist nicht mehr notwendig, um das vernünftig aufzuziehen.
Können Sie ein paar konkrete Beispiele nennen, wie Sie auf den Social-Media-Kanälen für sich aufmerksam machen und mit welchen Themen Sie aber auch in die Kommunikation mit Journalisten gehen, also via Pressemitteilung? Das werden ja wahrscheinlich schon unterschiedliche Themen sein. Können Sie, damit wir uns das ein bisschen besser oder unsere Zuhörer ein bisschen besser vorstellen können, vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen, was entsprechende Themen vielleicht so in den vergangenen Wochen waren, mit denen Sie dann in die unterschiedlichen Kanäle gegangen sind?
Also wir haben beispielsweise in den letzten Wochen eine BGH-Entscheidung gehabt zum Abgasskandal. Das ist dann für uns immer, sage ich mal, die Möglichkeit eigentlich, also das ist für uns sehr wichtig, das ist für die Verbraucher sehr wichtig und dementsprechend spielen wir das dann auch über alle Kanäle aus zunächst mal. Also sprich, wir würden eine Pressemitteilung rausgeben, wir würden das über unseren YouTube-Kanal auch ausspielen, wobei natürlich dort auch die Ansprache unterschiedlich ist. Also über die Pressemitteilung ist das natürlich auch erklärend, also jetzt nicht im sogenannten Anwaltssprech, sondern schon erklärend aufbereitet, dann schicken wir das raus. Bei YouTube versuchen wir das etwas lockerer zu gestalten, einfach ja dem Kanal angemessen. Und klar, bei Facebook, das ist auch eher sachlich. Und wenn man dann bei Instagram zum Beispiel, ist es ja so, dass man einfach ein Bild, also da muss quasi das schnell zu erfassen sein, was passiert ist. Da reichen manchmal 4, 5 Wörter, um einfach eine Message rüberzubringen. Und genau, und so passen wir das dann an. Genau, aber wir haben halt auch, wie gesagt, Pressemitteilungen, Redaktionen, und meines ist ja anwesend, haben wir da sicherlich auch einen Schwerpunkt.
Stichwort Anwaltssprech. Sie haben es gerade schon selbst reingeworfen quasi. Ich kenne das aus meiner Erfahrung so, dass es teilweise wirklich schwer ist, als jemand, der nicht in dieser Branche steckt, das nicht studiert hat, sich damit nicht beschäftigt, zu verstehen, wenn ein Anwalt mir schreibt oder mir Informationen liefert. Sie haben Marketing und Kommunikation ja so ein bisschen zur Chefsache gemacht, sind aber selbst noch Anwalt. Ist das für Sie manchmal schwierig, auch auf den verschiedenen Kanälen Inhalte so aufzubereiten, dass Sie nicht diesem Fachjargon unterliegen, sondern dass auch jemand, der mit dieser Thematik relativ wenig zu tun hat, alle Inhalte so gut verstehen kann, dass er weiß, worum es geht und worauf es jetzt ankommt in den nächsten Wochen und Monaten?
Also wir versuchen, angeblich komplizierte Sachverhalte einfach rüberzubringen. Ich hoffe, dass uns das meistens gelingt. Stichwort Anwaltssprech. Anwaltssprech macht natürlich viel, meines Erachtens nach, gegenüber Mandanten viel kaputt. Also Anwaltssprech kann man halt unter Anwälten nutzen, um vielleicht bestimmte Themengebiete einfach schnell zu kommunizieren. Sind ja dann auch quasi Fachausdrücke und Ähnliches, die man benutzt. Aber gegenüber dem Mandanten ohne juristische Vorkenntnisse führt es erstens dazu, der Einsatz, dass man ihn wahrscheinlich erstmal gar nicht als Mandanten gewinnt. Weil wenn Sie quasi jetzt erstmal im juristischen Jargon darüber aufklären, wo das Problem ist, dann wird er es nicht verstehen. Das hatten Sie schon gesagt. Wenn man ihn am Telefon berät, wird er, wenn man ihn dann noch verschiedene Urteile nennt, wo verschiedene Gerichte entschieden haben, dieses Gericht entscheidet so, dieses entscheidet anders, dann wird er zum Schluss so verschreckt sein, dass er sagt, das hat eh alles keinen Sinn, ist mir viel zu kompliziert, ich lasse es lieber. Und da muss man natürlich gucken, dass man da auch einfach ein Stück weit im Marketing natürlich auch die Befürchtung und die Ängste auch aufnimmt des Mandanten, dass man den Sachverhalt kurz erklärt. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Da muss man dann schon Arbeit reinstecken, für sich einmal klarzumachen, okay, wie kann ich das jetzt runterbrechen? Und das ist sicherlich viel schwieriger, als Sachen kompliziert zu erklären.
Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit Journalisten aus? Also es ist ja schon ein sehr spezieller Bereich, gerade so wenn man in Ressorts Wissenschaft oder Ähnliches denkt, gibt es ja auch wirklich Redakteure, die sich auf gewisse Themen spezialisiert haben. So ist es zum Teil auch bei rechtlichen Themen. Nichtsdestotrotz, gerade wenn neue Themen hochkommen, neue Gerichtsentscheidungen, insbesondere vom BGH, konnte man das vielleicht schon ein bisschen absehen oder man weiß, okay, das BGH verhandelt jetzt in der und der Sache und deshalb wird natürlich auch nicht ein absoluter Laie als Journalist auf dieses Thema losgelassen. Nichtsdestotrotz darf so ein Journalist in dieser Thematik ja auch nichts Falsches schreiben und hat in dem Sinne auch nicht eine juristische Ausbildung. Führen Sie mit Journalisten daher auch des Öfteren Gespräche beziehungsweise, dass die Journalisten auf sie zukommen und wirklich nochmal Themen verifizieren, damit die das in den Artikeln auch entsprechend richtig darstellen? Oder ist da so diese Zusammenarbeit mit Journalisten auf ihrer Seite bisher noch nicht so eng, weil es die Materie vielleicht auch irgendwie nicht hergegeben hat?
Also ich glaube, für eine Anwaltskanzlei haben wir schon relativ engen Kontakt zu Journalisten und zur Presse. Was jetzt die Häufigkeit von Erklärungen und Hintergrundgesprächen angeht, ist es jetzt natürlich so, dass gerade im Abgasskandal natürlich durchaus mehrere Kanzleien dieses Thema bespielen und dementsprechend es da auch mehrere Gesprächspartner gibt, sodass jetzt nicht jeden Tag hier jemand anruft. Aber dadurch, dass wir halt schon sehr viele BGH-Urteile beziehungsweise auch entscheidende Gerichtsurteile erstritten haben, unterhält man sich da schon drüber. Und dann versucht man natürlich auch, bestimmte Sachen einfach nochmal zu erläutern. Also der Abgasskandal ist ja zum Beispiel auch sehr technisch, dass man dann da tatsächlich nochmal mit den Journalisten drüber spricht, okay, wir haben auf der einen Seite die Technik und wir haben aber auf der anderen Seite ein rechtliches Problem, zum Beispiel den Vorsatz, wie ist das zu sehen? Und oft geht es auch um Verjährungsfragen, mit denen man sich mit Journalisten unterhält, weil Journalisten natürlich daran auch interessiert sind, auch ihren Lesern zu sagen, hey, in 2-3 Monaten oder in einem Jahr, da verjährt ein bestimmter Sachverhalt, also wenn ihr etwas machen wollt, dann jetzt. Das sind auch nochmal so Themen. Aber ansonsten, genau, also Journalisten sind da natürlich ganz anders als Verbraucher, weil Journalisten natürlich auch Sachen eigentlich von Berufswegen her genau verstehen müssen und sich da natürlich auch etwas mehr Mühe geben jetzt als Verbraucher. Umso mehr muss man eigentlich gegenüber den Verbrauchern noch viel emsiger das aufklären.
Bauen Sie da auch langfristige Beziehungen auf mit bestimmten Journalisten? Die kommen ja wahrscheinlich, wenn Sie merken, Sie liefern verlässliche Informationen und können gut erklären zu einem Thema, wahrscheinlich häufiger dann auf Sie zu, bestimmte Journalisten.
Ja, also durchaus. Das ist der Fall, dass also bestimmte Journalisten immer wieder auf uns zukommen und wir natürlich auch auf die Journalisten. Also das ist jetzt keine Einbahnstraße. Und genau, also das ist zumindest, eröffnet das einem die Möglichkeit, dass man also eine höhere Chance hat, dass Sachen veröffentlicht werden, als wenn man jetzt unbekannt ist. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass Journalisten sich da irgendwie missbrauchen lassen. Also man muss dann schon eine interessante Information liefern. Da muss irgendwie eine Geschichte dahinter stecken. Es ist jetzt also nicht so, dass die auf Zuruf dann alles veröffentlichen. Also da gibt es natürlich auch einfach ein Interesse der Journalisten daran, halt auch News zu bringen und nicht irgendwie Werbung für eine Anwaltskanzlei zu machen.
Sie messen vermutlich auch Ihre Kommunikationsmaßnahmen im Hinblick auf den Erfolg. Klar, bei Social Media wird es einem leicht gemacht. Da kann man zumindest sehen, irgendwie gibt es Interaktionen und Ähnliches. Aber können Sie auch sehen, wie die Conversion dann sozusagen im Hinblick auf das Neukundengeschäft ist? Das heißt, fragen Sie, wenn neue Mandanten zu Ihnen kommen, konkret, wie die auf Sie aufmerksam geworden sind und können dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, dass das der Erfolg von Ihren Kommunikationsmaßnahmen gegebenenfalls ist?
Also quasi diese manuelle oder dann halt auch einfach die Nachfrage bei den Mandanten, das haben wir mal gemacht. Das ist nur mäßig erfolgreich gewesen, weil oft erinnern die Mandanten sich jetzt nicht genau, von welcher Internetseite man kommt. Und man kann dann vielleicht noch unterscheiden zwischen Internet und irgendwie Außenwerbung, wenn man sie macht. Aber alles andere wird dann schon schwieriger. Aber ich sag mal, sowohl Presseportale als auch einfach das Marketing über Google AdWords, SEA oder auch SEO, da gibt es natürlich Tools, die das schon sehr genau messen. Also insofern ist es natürlich auch wichtig, dass man diese Tools, Tracking-Tools nennt sich das, auch beherrschen kann. Also dass man halt weiß, worüber kommen meine Mandanten. Welche Suchbegriffe haben die eingegeben? Und insofern kann man da auch wieder Rückschlüsse ziehen. Welche Begriffe muss ich beispielsweise in Pressemitteilungen benutzen oder auch einfach auf meiner Homepage? Genau, also das ist schon sehr wichtig.
Wir würden gerne noch einmal auf das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen. Corona hat die Digitalisierung beschleunigt, das steht natürlich außer Frage. Wenn man sich aber jetzt speziell den juristischen Bereich anguckt, sind viele Prozesse bisher noch nicht digitalisiert, gerade wenn man sich mal die Seite von den Gerichten anguckt. Richter haben zwar eine E-Mail-Adresse, aber zum Teil reagieren die einfach auch nicht, wenn man ihnen eine E-Mail schickt. Virtuelle Gerichtsverhandlungen sind natürlich zum Teil nicht immer möglich, wenn es irgendwie um Zeugenvernehmungen und Ähnliches geht. Strafverfahren, die müssen in der Regel vor Ort stattfinden, aber gerade im wirtschaftlichen Bereich gibt es mit Sicherheit auch Verhandlungen oder Themen, die sich anbieten, dass man das als virtuelle Gerichtsverhandlung machen könnte. Das ist aber ein komplett neues Thema für Gerichte. Vielen hapert es noch an der entsprechenden Ausstattung oder gegebenenfalls vielleicht auch mal an der Muße des Richters, weil er das einfach noch nie gemacht hat und dann sagt, nee, eine digitale Verhandlung wird es so nicht geben. Nichtsdestotrotz können Sie natürlich auf Ihrer Seite als Kanzlei da das Glück so ein bisschen selber in die Hand nehmen und schauen, dass Sie sich als Kanzlei digitalisieren und vor allem, dass Sie aber auch die Kommunikation und die Korrespondenz und die Prozesse mit Ihren Mandanten digitalisieren, weil gerade wenn Sie mit Verbrauchern zusammenarbeiten, die sind da in der Regel in der Digitalisierung schon ein Stück weiter und wissen es wahrscheinlich auch zu schätzen, wenn es auf dem schnellen und einfachen digitalen Weg geht. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Im Anwaltsbereich wird es ja auch Legal Tech genannt. Wie gehen Sie grundsätzlich in der Kanzlei mit dem Thema Legal Tech um? Und vielleicht auch jetzt im Speziellen im Hinblick auf die letzten Monate, was hat Corona da nochmal zusätzlich bewirkt?
Ja, also zunächst vielleicht Corona-unabhängig, also unser großes Ziel ist es, exzellente Rechtsberatung digital verfügbar zu machen. Und dafür haben wir halt ein Team auch von Programmierern, was tatsächlich Abläufe in der Kanzlei digitalisiert. Und das führt dazu, dass einfach gerade im juristischen Bereich halt monotone Tätigkeiten, also sprich Tätigkeiten, die immer wieder sich wiederholen und eigentlich dann auch einfach sind, tatsächlich auch so programmiert werden können, dass das nicht mehr von einem Menschen gemacht werden muss. Das hat den Vorteil, dass quasi die Mitarbeiter ihr juristisches Wissen dann auch einsetzen können, um tatsächlich wirklich juristische Probleme zu erarbeiten. Also beispielsweise muss ich jetzt nicht, wenn ich im Abgasskandal einen Mandanten habe, zum 150. Mal den Schriftsatz irgendwie die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Das kann man auch digital machen. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn der Mandant verstorben ist und das Auto jetzt vererbt wurde? Wie gestaltet sich das dann? Also dann ist ja quasi wieder juristisches Wissen tatsächlich notwendig. Das ist dann individuell und da ist dann auch quasi das juristische Know-how gefragt. Also insofern kann sich der juristische Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, wir arbeiten mit Datenbanken. Das haben wir auch also Corona-unabhängig schon gemacht. Und wir erheben auch Daten einfach als Basis für unsere Entscheidungen. Wenn man jetzt fragt, okay, was hat Corona nochmal verändert, dann ist es natürlich so, dass wir seit Corona, März 2020, einen Großteil der Mitarbeiter einfach im Homeoffice haben. Und das hat natürlich gepusht. Also wenn man sich, ist auch jetzt eigentlich die Anwaltskanzlei nicht so besonders gegenüber anderen Unternehmen, aber wie andere Unternehmen auch, haben wir halt auch immer überlegt, Homeoffice, kann das klappen, kann das nicht klappen? Und dann waren wir einfach unter Druck und mussten es machen und dann ist es uns auch nicht schwer gefallen, das so zu machen. Also wir haben halt Online-Formulare, die können die Mitarbeiter von zu Hause aus auch bearbeiten. Und was natürlich auch ganz interessant ist, tatsächlich dass Mandanten auch per Videocall durchaus Interesse haben, mit uns in Kontakt zu treten, gerade auch im Arbeitsrecht, weil sich dieser Videocall jetzt eigentlich zur Normalität entwickelt. Und viele lernen halt auch, dass es sehr viele Vorteile hat, so zu arbeiten oder auch so Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Also ich muss mich nicht auf den Weg machen, ich muss mich nicht in den Bus setzen, ich kann im Prinzip sofort mit jemandem sprechen, der auch Arbeitsrecht macht und kann danach auch wieder was anderes machen und muss dann nicht erst wieder eine halbe Stunde nach Hause fahren. Wir haben sogar, das ist auch noch ein Punkt, wir haben sogar eine digitale Kaffeepause, auch bei uns in der Kanzlei, was natürlich auch so ein bisschen einen Nachteil letztlich ausgleichen soll, dieser Digitalisierung, nämlich, dass es natürlich schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt den ganzen Tag mit jemandem per Videocall kommuniziere oder ob ich halt auch mal wirklich face-to-face mit jemandem da sitze. Das macht schon einen Unterschied, aber das ist nochmal eine ganz andere Problematik.
Mhm. Ja, meine Frage eigentlich gerade schon so zweiteilig angerissen, beide Teile meiner Frage. Merken Sie denn, dass es von Seiten der Mandanten und der Verbraucher jetzt auch eine Erwartung gibt, dass sich Kanzleien digital weiterentwickeln? Also dass zum Beispiel diese Videocalls stärker gefordert werden? Und Sie haben es gerade eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Wie groß war denn die Umstellung für Sie? Kann man zum Beispiel eine Rechtsberatung 1:1 in einen Videocall verlegen im Vergleich zu einer In-Person-Beratung?
Also das ist absolut möglich, das auch per Videocall zu machen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das keine Nachteile bringt. Das ist eine reine Gewöhnungssache, sowohl für die Mandanten als auch für die Rechtsanwälte. Ich glaube, dass die Mandanten aus anderen Bereichen, ob sie jetzt Schuhe kaufen oder Musik hören, einen gewissen Grad und eine gewisse Erwartungshaltung haben an Digitalisierung, mhm, die von den Kanzleien noch nicht ausreichend bedient wird. Ja, also wir haben jetzt einzelne Rechtsgebiete, die Konkurrenten von uns machen, die wir machen für große Themen, wo das eigentlich schon sehr gut möglich ist, was halt auch oft Legal Techs machen, ob das jetzt Kindergeld oder Sozialhilfeempfänger Hartz IV Bescheid anfechten ist oder Schadenersatz von Reiseunternehmen fordern oder ähnliches. Das wird alles gemacht, aber beispielsweise, wenn es jetzt um Erbschaften geht oder auch um ganz andere Sachen, da ist es alles noch nicht so weit. Die Notare beispielsweise sind da auch von Gesetzes wegen, dürfen noch gar nicht beispielsweise eine GmbH online gründen. Da ist also noch sehr viel, was da aufgearbeitet werden muss. Und ja, aber ich denke, das wird kommen und das muss kommen. Und da hat Corona jetzt auch auf jeden Fall nochmal einen Vorschub geleistet.
Damit haben wir schon eine super Überleitung zu unserer letzten Frage, wo wir gerne mit Ihnen einmal in die Zukunft gucken würden. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert und gesagt, es fehlt einfach noch viel. Sie glauben, viele von den Dingen werden kommen oder müssen kommen. Was sind für Sie so die großen Themen für Ihre Branche, wo Sie sagen, die haben Sie auf jeden Fall im Blickfeld für die nächsten Monate, vielleicht auch für die nächsten Jahre? Es kann gerne im Hinblick auf Marketing und Kommunikation sein, kann aber auch eher ein bisschen übergeordnet sein im Hinblick auf Digitalisierung.
Also was wir auf jeden Fall im Blick haben, ist zunächst mal, also wir wollen wachsen. Und was jetzt im Hinblick auf Arbeitsrecht und Verkehrsrecht, das sind halt Dauerthemen. Und wir wollen halt auch digital einfach mehr oder weniger das gesamte Bundesgebiet abdecken. Das tun wir jetzt schon, aber wir wollen da auch unseren Service erweitern. Also sprich, viele Mandanten sind nicht rechtsschutzversichert. Welche Lösungen gibt es da? Prozessfinanzierung, Erfolgshonorare. Welche Lösungen kann man da finden und dann quasi den Service aus einer Hand anbieten, soweit das Berufsrecht wiederum zulässt? Oder welche anderen Lösungen kann man da finden? Das ist sicherlich eine Sache. Ich habe eben schon angesprochen, Videocalls, also ich sag mal so, wenn es beispielsweise jetzt um eine Ordnungswidrigkeit geht, dann sind die Leute schnell bereit, online die Daten einzugeben in ein Formular. Wenn es ums Arbeitsrecht geht, dann ist das schon etwas schwieriger. Dann müssen wir auch einen persönlicheren Service anbieten. Die Leute haben ja in der Regel ihren Arbeitsplatz verloren oder stehen kurz davor. Da ist halt der Videocall und der persönliche Kontakt tatsächlich auch wichtiger, diese Dienstleistung halt auch anbieten zu können. Und also Videocall sehe ich auf jeden Fall, dass das in die nächsten Jahre kommen sollte und wie gesagt halt auch verschiedene Services aus einer Hand. Prozessfinanzierung zum Beispiel oder auch Erfolgshonorare oder auch vielleicht die Einbeziehung von, es gibt ja zum Beispiel die Prozesskostenhilfe. Wie kann man diese Prozesskostenhilfe eventuell noch in einen digitalen Vorgang, in einen digitalen Prozess bekommen? Das wäre zum Beispiel auch noch so eine Sache. Letztlich eigentlich dem Verbraucher, letztlich die Rechtsberatung so angenehm wie möglich zu machen und die verschiedenen Probleme einfach zu lösen.
Klasse, das klingt spannend. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke. Ich würde sagen, man kann in der Tat sagen, Sie sind da in vielen, vielen Bereichen sehr fortschrittlich. Da können sich aus der Branche mit Sicherheit viele was abgucken, werden sich das bestimmt auch abgucken. Da haben Sie dann die große Herausforderung, sozusagen weiterzumachen und Ihren First-Mover-Status da auch aufrechtzuerhalten. Aber gerade für unsere Zuhörer ist das, glaube ich, ein sehr, sehr tolles Beispiel, wie man in einer Branche, wo Marketing und Kommunikation eigentlich noch nicht so weit fortgeschritten ist, sehr gut die Zügel selber in die Hand nehmen kann und dieses Thema für sich erschließen kann und das auch dementsprechend erfolgreich dann für sich und für sein Business nutzen kann. Also insofern vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einblicke. Und ich glaube, an Themen und an Mandanten wird es Ihnen auf jeden Fall nicht mangeln. Das ist ja immer das große Glück von Anwälten. Aber nichtsdestotrotz drücken wir natürlich.
Ich nehme Sie beim Wort.
Sehr gut. Für Corona jetzt erstmal weiterhin die Daumen und dass das auch für Sie, für Ihr Team, für Ihre Mitarbeiter weiterhin alles so positiv weitergeht und Sie trotzdem so die Unternehmenskultur für sich erhalten können. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss.